Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir sind heute beim 15. Teil unserer Auslegungsreihe zur biblischen Heilsgeschichte und haben in diese Reihe eingefügt, anlässlich von 1. Mose 1,14, zwei Predigten letzten Sonntag zur Frage, dürfen wir uns als Christen wehren? Und heute zum Thema Christ und Obrigkeit, Gott bindet uns ans Recht. Und lesen dazu 1. Mose 14, die Verse 5 bis 9 und 14. 1. Mose 14, 5 bis 9 und 14. Und im 14. Jahr kamen Kedor Laomer und die Könige, die mit ihm waren, und schlugen die Rephaiter bei Ashteroth Karnaim und die Susiter bei Ham und die Emiter in der Ebene von Kirjathaim und die Horiter auf ihrem Gebirge Seir bis El Paran, das an der Wüste liegt. Dann wandten sie sich und kamen nach En Mishpat, das ist Kadesh, und sie schlugen das ganze Gebiet der Amalekiter und auch die Amoriter, die zu Hasesa und Tamar wohnten, und es zogen aus der König von Sodom und der König von Gomorra und der König von Adma und der König von Seboim und der König von Bela, das ist Zoar. Und sie ordneten sich zur Schlacht gegen sie im Tal Sidim, gegen Kedor Laomer, den König von Elam, und Tidal, den König von Goyim, und Amraphel, den König von Shinar, und Arioch, den König von Eliasar, vier Könige gegen fünf. Als aber Abram hörte, geht weiter mit Vers 14, als aber Abram hörte, dass sein Bruder gefangen weggeführt war, ließ er seine bewährten Männer, seine Hausgeborenen, ausrücken, 318 Mann, und jagte ihnen nach. Bis dann. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, anschließend an die Predigt vom letzten Sonntag hatte ich ja angekündigt, heute noch etwas tiefer auf das rechte Verständnis des Begriffes Obrigkeit und auch seiner Bedeutung für uns als Gemeinde Jesu einzugehen. Und deshalb heute die Predigt zum Thema Christ und Obrigkeit. Gott bindet uns ans Recht. So haben wir es in der Lesung aus Matthäus 22, 15 bis 22 gehört, in der Streitfrage, ob dem Kaiser Steuern zu bezahlen sind. Jesus verweist auf das geltende Recht, das sich etwa auch im Abbild des Kaisers auf der Münze widerspiegelt und gebietet, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. So sagt es Gottes Wort auch in 1. Petrus 2, 13, seid untertan aller menschlichen Ordnung. Das griechische Wort für Ordnung ist die Anordnung, eben das Recht. An dieses Recht sind wir als Christen gebunden. Denn alle staatliche Obrigkeit ist von Gott gegeben zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun, wie 1. Petrus 2, 14 zur Begründung dann fortfährt. Dem Chaos und dem Bösen zu wehren, das ist die gottgegebene Aufgabe der Obrigkeit. In dieser Aufgabe hat der Christ die Obrigkeit und das Recht zu achten. Dazu hat die Obrigkeit das Schwert, und so betont es auch Römer 13, die Verse 1 bis 7, die hätten wir ebenso gut als Lesung hören können. Da ist nochmal alles einschließlich der Steuern und so weiter zusammengefasst. Jetzt sehen wir aber hier in 1. Mose 14 greift Abraham ganz selbstverständlich selbst zum Schwert. Wir lesen, als Abraham hörte, dass sein Bruder, das ist hier gebraucht im Sinne von naher Verwandter, Lot war ja sein Neffe, gefangen weggeführt war, ließ er seine bewährten Männer, seine Ausgeborenen ausrücken, 318 Mann. Ganz offensichtlich waren diese 318 Mann gut bewaffnet, sonst hätten sie gegen das gewiss nicht kleine Heer der vier feindlichen Könige, das vorher die Amalekiter und etliche andere platt gemacht hat, keine Chance gehabt. Es ist auch wichtig, im Bericht selbst ist von einem wunderbaren Eingreifen Gottes nicht die Rede. Es wird zwar später schon gesagt, dass Gott ihm den Sieg geschenkt hat, aber nicht offensichtlich durch irgendein wunderbares Eingreifen des Herrn. Vordergründig auf jeden Fall hat Abraham den Sieg errungen, auch auf Grundlage der Bewaffnung und des kämpferischen Geschicks seiner Leute. Haben wir uns schon mal gefragt, warum konnte Abraham eigentlich so völlig unkompliziert zu den Waffen greifen? Das könnten wir in einer vergleichbaren Lage ja nicht ohne weiteres so unkompliziert. Warum konnte es Abraham? Abraham war seine eigene Obrigkeit. Da sind wir mitten im Thema. Er hatte wohl benachbarte Stammesfürsten als Verbündete, nämlich die amoritischen Brüder Mamre, Eschkol und Anor. Aber Abraham war ihnen nicht untertan. Er lebte als selbstständiger Fürst seines eigenen Stammes unter ihnen. Und dass sein Stamm, das waren in diesem Fall vor allem seine Knechte und Mägde, denn eigene Nachkommen hatte er ja nicht mit ihren Familien, dass dieser Stamm nicht klein war, das zeigt uns die Zahl der Männer, die Abraham ohne weiteres zu den Waffen rufen konnte. Da staunen wir, wenn wir noch weiter drüber nachdenken. Die Bibel sagt uns, diese 318 wehrfähigen Männer waren alles Hausgeborene. Das heißt, die waren ihm in seinen Haushalt hineingeboren im Lauf der letzten Jahre und Jahrzehnte. Zu diesen 318 müssen wir als wohl mindestens noch deren Eltern sowie weitere Geschwister dazurechnen. Da kommen wir ohne weiteres auf eine Gesamtzahl wohl von kaum weniger als 1000 Leuten, die zum Haushalt des Abraham gehörten, deren Fürst er war. Abraham bewegte sich, was Größe, Reichtum und Macht betraf, auf einer Ebene mit den umliegenden Stammesfürsten und Stadtkönigen. So war Abraham selbst Obrigkeit. Da ist die spannende Frage, wer ist heute bei uns Obrigkeit? Die meisten Menschen antworten auf diese Frage, ohne viel nachzudenken, natürlich die Regierung. Diese Antwort ist nicht ganz falsch. Aber sie ist auch nicht wirklich richtig. Wenn das Neue Testament die Obrigkeit mit dem König gleichsetzt, dann heißt das nicht einfach für alle Zeiten, Obrigkeit ist die jeweilige Regierung. Erst das im jeweiligen Staatswesen geltende Recht sagt uns, was hier konkret im jeweiligen Staat Obrigkeit ist. Denn die Regierungen, selbst Könige und Kaiser, stehen normalerweise nicht über dem Recht, sondern darunter. Wo sie sich über das Recht erheben, sind es verbrecherische Willkürherrscher. Es gilt alles ganz genau zu unterscheiden. Die wohl einzige Ausnahme ist der Absolutismus, etwa vom Schlage eines Ludwig XIV., den wir hier auf einem Prachtgemälde, wo er sich wunderbar gestylt, zeigt. Denn Ludwig XIV., auch genannt der Sonnenkönig, er sah sich als die Sonne, von der die ganze Welt erstrahlt wurde. Und er sagte, l'état, c'est moi, der Staat, bin ich, ganz bescheiden. Ja? Und als Ausdruck seiner Bescheidenheit ließ er sich Versailles bauen und ließ das ganze Volk ausbluten, um sich diesen Prachtbau hinzustellen. Der Staat bin ich. Er ließ keine Gesetze über sich gelten, er war das Gesetz in Person. Man muss wissen, im Unterschied zur deutschen Geschichte und Rechtslage war die französische Rechtslage schon lange vor Ludwig XIV., sonst wäre das wohl auch nicht so möglich gewesen, auf den Absolutismus hin angelegt. Spielt wohl auch eine Rolle, wenn man die Frage der Hugenottenkriege geistlich beurteilen will, im Unterschied zu den evangelischen Kriegen. Vermutlich war die Rechtslage bei den Hugenotten eine völlig andere als bei den evangelischen Fürsten in der Zeit nach der Reformation. Und die Rechtslage spielt eine ganz entscheidende Rolle. Darum geht's heute. In der Bundesrepublik Deutschland ist das ganz anders als bei Ludwig XIV. Hier ist nicht irgendein selbsternannter Herrscher das Maß aller Dinge, sondern das Grundgesetz. Mit ihm müssen alle weiteren Gesetze und Ordnungen übereinstimmen. So bestimmt's ganz klar das Grundgesetz in seinem zentralen Artikel 20. Da heißt Absatz 3, die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. Diese verfassungsmäßige Ordnung ist das Grundgesetz. Ich habe hier mal ein Schaubild gemacht, damit man es ein bisschen einfacher nachvollziehen kann. Ganz oben steht das Grundgesetz. Alle weiteren Gesetze stehen drunter. Und jedes weitere Gesetz kann nur dann Gültigkeit erlangen, wenn es in Übereinstimmung mit dem Grundgesetz ist. Ein Gesetz könnte vom Bundestag mit hundertprozentiger Zustimmung beschlossen sein, ebenso vom Bundesrat, vom Bundespräsidenten unterzeichnet. Wenn es mit dem Grundgesetz nicht übereinstimmt, kann es meines Wissens nie rechtswirksam in Kraft treten. Es darf nach dem Grundgesetz keine Gesetze und Ordnungen geben, die dem Grundgesetz widersprechen. Dazu ist ja eigentlich das Bundesverfassungsgericht da, um dann zu überprüfen, wenn irgendeiner in Deutschland der Meinung ist, halt, es stimmt nicht mit dem Grundgesetz überein, kann er das Bundesverfassungsgericht anrufen und das muss dann ein neues Gesetz in seiner Übereinstimmung mit dem Grundgesetz überprüfen. Selbst wenn so ein Gesetz, das nicht mit dem Grundgesetz übereinstimmt, von der Staatsmacht mit Gewalt durchgesetzt wird, ist deshalb noch lange nicht geltendes Recht. Man muss unterscheiden, was durchgesetzt wird und was Recht ist. Können zwei komplett verschiedene Dinge sein. Selbst wenn das Bundesverfassungsgericht berechtigte Einsprüche gegen ein solches Gesetz abweist und dann sein Amt missbraucht, bleibt das Gesetz ungültig. Denn auch das Bundesverfassungsgericht steht unter dem Grundgesetz. Es darf das Grundgesetz auslegen, aber nicht aufheben oder pervertieren. Das Grundgesetz ist also das Maß aller Dinge. Und der Absatz 3, Artikel 20, fährt entsprechend fort, die vollziehende Gewalt, das sehen wir jetzt drunter noch, und die auslegende Gewalt, die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Und damit stellt dieser Artikel klar, dass alle vollziehende Gewalt, das sind auch alle Verwaltungen, so wie Staatsanwaltschaften, Polizei etc., wie auch die Rechtsprechung, die Gerichte, ebenfalls an das Grundgesetz gebunden sind. Diese rechtliche Obrigkeit, das Grundgesetz, regelt nun sehr eindeutig, wer die tatsächliche Obrigkeit in unserer Bundesrepublik Deutschland ist. Und jetzt höre man und staune, nicht die Regierung, das Volk. Das Volk, wir. Nicht wir allein, sondern wir alle, das deutsche Volk in seiner Gesamtheit, ist die Obrigkeit. Denn Artikel 20 Absatz 2 sagt, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus, nicht von der Regierung, nicht vom Bundesverfassungsgericht, nicht vom Militär. Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Und wohlgemerkt, alle. Alle. Nicht ein bisschen, nicht sehr viel, nicht fast alle, ausnahmslos alle. Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Unser gesamtes Staatswesen in Deutschland ist vom Grundgesetz her auf das Volk hin ausgerichtet. Eine solche staatliche Ordnung bezeichnet man als Volkssouveränität. Ich zitiere dazu aus Wikipedia: Das Prinzip der Volkssouveränität bestimmt das Volk zum souveränen Träger der Staatsgewalt. Die Verfassung als politisch-rechtliche Grundlage eines Staats beruht danach auf der verfassungsgebenden Gewalt des Volkes. Nicht ein absoluter Monarch, sondern das Volk in seiner Gesamtheit steht einzig über der Verfassung. Noch ein Schaubild. Wichtig an dieser Aussage ist, das Volk steht als verfassungsgebende Gewalt sogar noch über dem Grundgesetz. Einzig das Volk steht über dem Grundgesetz, über der Verfassung. Die Regierung und alle staatliche Gewalt dagegen stehen unter der Verfassung. Und da haben wir, wie im Schaubild dargestellt, eine ganz klare Hierarchie der Gewalt. Ganz oben das Volk, dann das Grundgesetz und drunter alle weltliche staatliche Ordnung. Dass dieses Volk, das da ganz oben steht, nur das deutsche Volk sein kann, auch daran lässt Artikel 1 Grundgesetz zum Beispiel keinen Zweifel. Obwohl er das gar nicht zum Thema hat, stellt er selbstverständlich nebenbei fest, eigentlich handelt er von der Menschenwürde, dieser Artikel 1, und stellt dazu in Absatz 2 fest, das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft. Da misst aber nebenbei zugleich in unmissverständlicher Klarheit zum Ausdruck gebracht, um wen es im Grundgesetz geht, um das deutsche Volk. Das deutsche Volk, beauftragt und berechtigt durch die Wahlen die von ihm gewählten Volksvertreter, damit diese stellvertretend für das Volk die obrigkeitlichen Aufgaben wahrnehmen. Dass das in einer indirekten Demokratie abgegeben wird, ändert aber nichts daran, dass die eigentliche Obrigkeit das Volk bleibt. Alle anderen handeln nur in der Legitimation durch das Volk. Und deshalb sind die Abgeordneten in den Landtagen wie im Bundestag nicht Interessenvertreter ihrer Parteien oder von Wirtschaftsverbänden oder noch viel weniger ausländischer Interessen. Sie sind Volksvertreter. Zumindest sollten sie das sein. Ich vermute deshalb, dass auch der sogenannte Fraktionszwang wesensmäßig grundgesetzwidrig sein dürfte. Denn genauso sagt es wohl Artikel 38 Absatz 2 über die Bundestagsabgeordneten, sie sind Vertreter des ganzen Volks, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. Wenn hier festgestellt wird, sie sind an Aufträge und Weisungen nicht gebunden, dann dürfte der Fraktionszwang genau solch eine Weisung sein, die hier eigentlich explizit untersagt ist. Das Gewissen der Abgeordneten ist natürlich kein freischwebendes Gewissen, genauso wenig wie das Gewissen der Christen. Das Gewissen der Christen ist an die Schrift, an die Treue zu Christus gebunden. Das Gewissen der Volksvertreter ist ein dem Wohl des Volkes verpflichtetes Gewissen. Und diese Ordnung ist derart zementiert, auch das ist wichtig zu wissen, dass Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz festhält, eine Änderung des Grundgesetzes, durch welche die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, das sind diejenigen, von denen wir hier gerade reden, ist unzulässig. Das heißt, das Grundgesetz schreibt diese Artikel und diese grundlegenden Tatsachen für die Verfassung unseres Volkes als unveränderliche Grundsätze quasi für Zeit und menschlich gesprochen Ewigkeit fest. Selbst wenn das gesamte deutsche Volk, der Bundesrat, der Bundestag und alle sonstigen erdenklichen Organe mit hundertprozentiger Zustimmung eine Änderung des Grundgesetzes beschließen würden, welche die Artikel 1 und 20 berühren, wäre eine solche Änderung unzulässig und grundgesetzwidrig. Das ist die einzige Grenze, die das Grundgesetz dem Souverän stellt. Du darfst nicht die Menschenrechte antasten, und du darfst nicht deine eigene Souveränität antasten und dir von irgendjemand in Frage stellen lassen. Mit so großem Nachdruck ist einerseits die Achtung der Menschenrechte, aber eben auch die Volkssouveränität im Grundgesetz unveränderlich festgeschrieben, dass auch niemand das Volk darin manipulieren kann, sich selbst als souverän abzuschaffen. Und noch viel weniger dürfen das logischerweise seine Vertreter, die ja zwei Stufen unter dem Volk stehen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was haben all diese rechtlichen Betrachtungen mit uns als Christen zu tun? Extrem viel. Extrem viel. Wenn Gott uns ans Recht bindet, und dass er das tut, haben wir in verschiedenen Bibelworten gesehen, dann müssen wir das Recht kennen, um uns recht zu verhalten. Denn nur wenn wir das Richtige kennen, können wir das Richtige anders als durch Zufall bedacht tun. Wie wichtig die jeweilige Rechtslage sein kann, sehen wir etwa im Rückblick auf das Dritte Reich. Unter Christen war es damals eine heiß umstrittene Frage, dürfen wir unsere Hand gegen die Obrigkeit erheben, auch wenn diese ein furchtbarer Tyrann und Menschenverächter ist wie Adolf Hitler. Denn es war ganz anders, als man uns heute versucht, politisch korrekt weiß zu machen. Es gab einen breiten Widerstand quer durch alle Bevölkerungsschichten in Deutschland gegen Adolf Hitler. Schon allein der kirchliche Widerstand war gewaltig. Tausende von Pfarrern und Gemeinden waren in der bekennenden Kirche organisiert. Aber auch darüber hinaus. Also haben diese Menschen, auch viele Offiziere, die Not ganz genau erkannt, aber es war die Frage, was dürfen wir? Die einen entschieden sich dafür, ja, wir dürfen. Fast alle am Umsturz und am Attentat vom 20. Juli Beteiligten waren Christen, wie etwa hier Oberst Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg auf dem Bild, den man auf dem rechten Bild, da links, noch ziemlich am Ort des Geschehens, ziemlich kurz wohl vor dem Attentat des 20. Juli 1944 sieht. Und zu seinen Ehren sind in Deutschland ja etliche Kasernen benannt. Andere Christen waren strikt gegen eine gewaltsame Entfernung der Regierung, etwa mit dem Hinweis auf Römer 13, seid untertan der Obrigkeit. Wenn ich also als Christ wissen will, was darf ich und wie verhalte ich mich richtig, darf ich keineswegs nur in die Bibel schauen. Ich muss das Recht kennen, an das mich die Bibel auch verweist, dem ich als Christ unterstehe. Gerade in grundlegenden Fragen, deshalb auch heute diese Predigt, wird das, soweit ich sehe, in den heutigen christlichen Kreisen weithin nicht mehr wahrgenommen und unterschieden. Soweit es um die Straßenverkehrsordnung geht, okay, aber soweit es um grundsätzliche verfassungsmäßige Angelegenheiten geht, Gewaltenteilung und anderes, was durchaus wesentliche Fragen eines Staatswesens sein können, wird hier eigentlich kaum nachgedacht. Vielmehr wird oft so getan, als könne man der Bibel und speziell der Bergpredigt unmittelbar entnehmen, was Christen in einem konkreten Staatswesen dürfen und was nicht. Diese Sicht ist komplett falsch. Denn die Bibel bindet uns ans geltende Recht. Grenze, soweit sich diese nicht im Widerspruch zum Wort Gottes befindet, kommen wir nachher auch noch drauf. Was allerdings in unserer, Gott sei Lob und Dank, noch bestehenden freiheitlich-demokratischen Grundordnung normalerweise nicht vorkommen sollte. Dass sich unser Grundgesetz im Widerspruch mit dem Wort Gottes befindet oder mit dem Grundgesetz übereinstimmende Gesetze. Denn wenn wir genau hingucken, stellen wir wirklich überrascht und vielleicht auch nicht überrascht fest, dass die wichtigen zentralen Ordnungen des Grundgesetzes und auch in unserer Bundesrepublik, was wir letzten Sonntag hatten, Notwehr, Nothilfe, diese Fragen in völliger Übereinstimmung sind mit der biblischen Ordnung. Die konkrete Rechtslage war die große Not für die Christen im Dritten Reich. Denn damals gab es meines Wissens keine Rechtsgrundlage für einen gewaltsamen Widerstand. Ich habe noch mal im Internet recherchiert und offensichtlich waren alle derartigen Mittel, die die Verfassung vorher enthalten hatte, bis 1934 systematisch entfernt worden. Und auch der dann ab 1934 eingeführte Führereid tat sein Übriges, weil dann ehrbewusste, wortbewusste, treuebewusste Offiziere, die den Führereid geleistet hatten, sich durch diesen gebunden sahen und sagten, ich kann doch nicht meine Hand gegen den Führer erheben, dem ich gehorsam geschworen habe. Das sieht heute ganz anders aus. Denn das Grundgesetz als oberste Rechtsnorm sagt in Artikel 20,4 gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Dieses Recht dürfen ganz eindeutig auch Christen wahrnehmen. Warum? Ganz einfach, weil es geltendes Recht ist. Und Gott bindet uns ans Recht. Er bindet uns nicht, ganz wichtig, Gott bindet uns nicht an die Willkür irgendwelcher Tyrannen. Er bindet uns ans geltende Recht. Auf dieser Grundlage hätten auch der Verantwortung vor Gott verpflichtete Wehrmachtsoffiziere im Dritten Reich keine Skrupel haben müssen, Hitler und seine Mittäter notfalls durch ein Attentat zu beseitigen und die Rechtsordnung wiederherzustellen. Problematisch ist, wenn sie die Rechtsgrundlage nicht hatten, was ich vermute, dann wird's brenzlig. Dann könnten die Recht haben, die Christen im Dritten Reich, die hier sich an Attentaten mitbeteiligt haben, haben gegen Gottes Wort gehandelt. Weil Gott bindet uns ans Recht. Artikel 20,4 Grundgesetz hätte diese Rechtsgrundlage gegeben. Dass das Widerstandsrecht auch aktive Maßnahmen vor Augen hat, ist keine Frage. Das Widerstandsrecht kann nicht die Teilnahme an Wahlen meinen. Denn die Ausübung des Wahlrechts gehört ja zur normalen Ausübung des Staatsbürgers und der Staatsgewalt durchs Volk. Dasselbe gilt übrigens auch für Befehlsverweigerung von offenkundig rechtswidrigen Anordnungen. Auch die ist unabhängig vom Widerstandsrecht, meines Wissens etwa im Soldatenrecht wie auch im Beamtenrecht festgeschrieben. Jeder haftet bei Ausführung offensichtlich rechtswidriger Befehle persönlich für deren Umsetzung und für daraus entstehende Schäden. Das Widerstandsrecht dagegen tritt ja erst gerade dann in Kraft, wenn diese normalen, ohnehin geltenden Mittel nicht mehr ausreichen, um die Beseitigung der Ordnung des Grundgesetzes zu verhindern. Damit haben wir in der Bundesrepublik Deutschland eine völlig andere rechtliche Ausgangssituation als die Christen im Dritten Reich. Dass diese rechtlichen Fragen für uns Christen von ausschlaggebender Bedeutung sein können, betonte Martin Luther mit Nachdruck, weil mit der Bindung ans Recht zumeist auch der Gehorsam gegenüber der Obrigkeit verbunden ist, wurde Luther völlig zu Unrecht als Fürstenknecht diffamiert. Diese Leute haben überhaupt nicht verstanden, was Luther gesagt und was ihn bewegt hat. Vor allem Münzer, der aufrührerische Thomas Münzer, gehörte dieser Kategorie an. Dem ging die biblisch besonnene Art von Martin Luther nicht weit genug. Der wollte Aufruhr. Luther wollte keinen Aufruhr. Aufruhr schadet in der Regel dem Volk und nutzt nur den Mächtigen, die Aufruhr mit Gewalt niederschlagen und ihre Tyrannei noch mehr etablieren können. Gegen diesen Vorwurf, dass Luther ein Fürstenknecht sei, stellte der Leipziger Theologe und Professor für Kirchengeschichte Franz Lau klar, interessant, was er schreibt, Luther ist nicht der Lehrer eines stummen Untertanengehorsams, sondern einer fast tollkühnen Opposition gegen alles obrigkeitliche Unrecht. Er erhebt seine Stimme gegen alle Vergewaltigung des Rechts und gegen alle Gottlosigkeit. Er greift den Politikern wohl ins Maul, pfuscht ihnen jedoch nicht ins Handwerk. Wer mal einige Schriften Luthers liest, man kann natürlich seine Briefe wegen den Bauern herausnehmen, dann würde man sagen, okay, er war ein Fürstenknecht, denn er hat einen Aufruhr der Bauern massiv verurteilt. Aber Luther hat genauso umgekehrt dem Adel in einer Art und Weise und zum Teil in einer Wortwahl ins Gewissen geredet. Da bleibt uns die Spucke weg. Das traut sich heute keiner mehr. Von wegen Fürstenknecht. Wir haben als Christen durchaus das Recht und die Pflicht, die Regierenden auf ihre Verantwortung vor Gott und damit verbunden auch auf Unrecht, das sie tun, hinzuweisen. Das tun wir als Christen im Namen Gottes. Luther sah das als eine wichtige Pflicht. Im Blick auf Pfarrer und Prediger, die dieser Pflicht nicht nachkommen, schrieb Luther, das sind die faulen und unnützen Prediger, die den Fürsten und Herren ihre Laster nicht sagen. Und auch in Württemberg gab es Hofprediger, die haben Kopf und Kragen riskiert, ich hatte immer wieder schon mal Beispiele erwähnt, indem sie ihren unmittelbaren Königen und Fürsten ordentlich die Leviten gelesen haben. Auch nach Luther konnte der Widerstand gegen eine rechtsbrecherische Obrigkeit keineswegs nur in Worten bestehen. Das wusste ich übrigens auch nicht, weil sich Luther da in der Position geändert hat, aber zu Recht. Im Oktober 1530 nach dem Augsburger Reichstag unterschrieb Martin Luther zusammen mit seinen Mitstreitern Philipp Melanchthon, Justus Jonas, Johannes Bugenhagen und Georg Spalatin das Torgauer Gutachten. Wichtig ist daran, bis dahin hatte Luther jeden Widerstand gegen das Unrecht der Obrigkeit mit dem Hinweis auf Römer 13 abgelehnt. Jetzt hat er seine Meinung geändert und begründet das mit den anderen großen Reformatoren folgendermaßen. Denn was wir bisher gelehrt, stracks nicht zu widerstehen der Obrigkeit, haben wir nicht gewusst, dass solcher der Obrigkeit rechts selbst erlauben, welchen wir doch allenthalben zu gehorchen fleißig gelernt haben. Das heißt, Luther sagt, ich habe Widerstand gegen die Obrigkeit untersagt, weil ich gar nicht gewusst habe, dass das Recht der Obrigkeit diesen Widerstand selbst erlaubt. Es war eben die Situation in Deutschland, dass ein Kaiser Karl V. keineswegs ein absolutistischer Herrscher war, sondern dass die deutschen Fürsten wie auch die deutschen Reichsstädte als selbstständige Obrigkeiten mit ihm praktisch auf Augenhöhe verkehrten. War eine ganz andere Ausgangslage. Und auf die bezieht sich jetzt Luther. Das heißt, gewaltsamer Widerstand gegen die Obrigkeit ist Christen dann erlaubt, wenn die Rechtslage einen solchen Widerstand zulässt. Denn dieser Rechtslage zu gehorchen, so betont auch Luther, das ist das Entscheidende. Allerdings muss solcher Widerstand Aussicht auf Erfolg haben. Der norwegische Bischof Eivind Berggrav war selbst ein besonnener Mann des norwegischen Widerstands gegen die Nationalsozialisten. Er legte dem deutschen Widerstandskämpfer Helmut James Graf von Moltke ans Herz: Wenn die deutschen Widerständler ein Attentat gegen Hitler durchführen wollen, dann müssen sie imstande sein, nicht nur Adolf Hitler zu töten, sondern zugleich eine neue Regierung zu bilden, die Frieden schließen kann. Das heißt, mit der Ausschaltung dessen, der Unrecht tut, ist ja alleine noch nichts gewonnen. Dramatische Beispiele dafür sehen wir weltweit mehr als genug. Nein, Ziel legitimen Widerstands kann sich nicht darauf beschränken, einen Unrechtsherrscher zu beseitigen und dadurch das Chaos möglicherweise noch zu vermehren, sondern Ziel eines legitimen Widerstands muss es sein, zuverlässig Recht und Frieden wiederherstellen zu können. Nur wenn das realistisch erreicht werden kann, dann rechtfertigt das entsprechenden Widerstand bis zum Attentat, etwa gegen Adolf Hitler. Wie aber verträgt sich die Option des Tötens mit dem biblischen Gebot, du sollst nicht töten? Aus Zeitgründen war ich letzten Sonntag auf dieses Thema nicht eingegangen, das muss hier noch nachgeholt werden. Dieser Wiedergabe des nach kirchlicher üblicher Zählung fünften Gebots ist schlicht falsch. Leider haben nur wenige Übersetzungen dieses Gebot richtig wiedergegeben mit Du sollst nicht morden. Selbst die Schlachter 2000, sonst eine hervorragende Übersetzung, gibt im Text falsch wieder Du sollst nicht töten und weist lediglich in der Fußnote darauf hin, das hebräische Wort bezeichnet besonders das Morden, das heißt ungesetzliches Töten. Und nur das kann hier gemeint sein. Ich habe mich gefragt, auch etwas geärgert, warum nehmen Sie denn die als eigentlich richtig erkannte Übersetzung nicht gleich direkt in den Text auf? Wahrscheinlich meine Vermutung, weil die Übersetzer der Schlachter wesentlich dem brüdergemeindlichen Hintergrund zuzuordnen sind. Und da ist ein unbiblischer Pazifismus meines Wissens besonders verbreitet. Die Wiedergabe, du sollst nicht töten, ist sprachlich wie inhaltlich falsch und stiftet fortlaufend Verwirrung. Viele sagen, da widerspricht sich die Bibel ja selber. Der Vorwurf begegnet mir immer wieder. Auf der einen Seite verbietet Gott das Töten, auf der anderen Seite gebietet er Tieropfer, da wird ja auch getötet, ordnet er für bestimmte Fälle die Todesstrafe an und lässt Kriege führen. Passt doch überhaupt nicht zusammen. Das führt dann auch zu Unsicherheiten, die zum Beispiel als Rückfrage auf die letzte Predigt kam, ob ein wiedergeborener Christ in einer echten Notwehrsituation auch töten darf, um sein Leben oder das Leben eines Familienmitglieds zu retten. Die Frage ist mit einem eindeutigen Ja zu beantworten. Dass Christen auch töten dürfen, bestätigt eindeutig auch die Antwort Johannes des Täufers auf die Frage der Soldaten in Lukas 3,14. Es fragten ihn, nämlich Johannes den Täufer, auch Kriegsleute und sprachen, was sollen wir tun in unserer besonderen Situation? Und er sprach zu ihnen, misshandelt niemand, erhebt keine falsche Anklage und seid zufrieden mit eurem Sold. Die Übersetzungen sind auch hier nicht ganz falsch, leider auch wieder nicht glücklich. Alle beiden griechischen Begriffe für misshandeln und falsche Anklage erheben sind im Prinzip Fachausdrücke bzw. Spezialausdrücke zum Mittel der Gelderpressung. Auch falsche Anklage. Wir würden heute möglicherweise von Schutzgelderpressung reden. Ja. Militärische Besatzungsmacht, der Sold war oft gering, Misshandlung und Schikanen gegenüber der Bevölkerung dienten als Erpressungsmanöver, diesen geringen Sold etwas aufzubessern. Ich halte die Hand auf und tu deiner Tochter und sonst irgendwo deiner Familie nichts und raube dich auch nicht aus, ja? So ungefähr. Wichtig ist, Johannes verbietet nicht das Soldatenhandwerk und das Töten an sich. Er sagt nicht, ihr müsst das Kriegshandwerk niederlegen. Obwohl mit dem Kriegshandwerk mehr oder weniger unvermeidlich auch immer wieder das Töten verbunden ist. In dieser gefallenen Welt braucht die Obrigkeit das Schwert, um die Grenzen des Landes gegen Feinde von außen zu schützen und auch, um etwa durch die Polizei Gefahren für die Bürger im Inneren abzuwehren. dem Slogan der Friedensbewegung Schwerter zu Pflugscharen liegt eine typisch schwärmerische Verkennung der Heilszeiten zugrunde. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal die Mühe gemacht habt, nachzuschlagen, wo das tatsächlich steht. Kommt zweimal vor, identische Absätze, einmal bei Micha 4, Vers 4 und Umfeld und einmal Jesaja 2, Vers 4. Schwerter zu Pflugscharen. Es geht ums tausendjährige Reich. Es geht ums tausendjährige Reich und um sonst nichts. Da, im Friedensreich Jesu, werden definitiv keine Schwerter mehr gebraucht. Denn da ist Satan für 1000 Jahre gebunden und das minimale Restböse, das es dann auch noch geben kann, das wird von Christus selber niedergehalten. Da braucht es keine Schwerter. Und da heißt es für diese Zeit dann, so beginnt der Vers, dann, aber eben erst dann, nicht vorher, werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nie mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden das Krieg führen nicht mehr lernen. Aber es gilt eben fürs tausendjährige Reich und nicht für heute. Martin Luther sagt deshalb in völliger Übereinstimmung mit der Bibel, dass das Kriegsamt an sich göttlich und recht ist. Ja, er sagt sogar, indem es den Unrecht wehrt und die Bösen straft, ist das Kriegshandwerk geradezu ein Werk der Liebe. Ist es. Hatte letztes Mal auch darauf hingewiesen, wenn das Unrecht wüten kann und der Böse nicht mehr bestraft wird, ist das Lieblosigkeit und Menschenverachtung. Und umgekehrt, recht angewandtes Kriegswerk zur Bestrafung des Bösen und zur Wehren des Unrechts ist ein Werk der Liebe. Luther sagt da noch viel mehr, dass Christen sich als Henker melden sollen. Weil er sagt, es ist viel besser, es übt einer das grausame Henkerhandwerk aus, der es eigentlich mit innerem Widerwillen tut, wie einer, der Genuss daran hat, Menschen zu töten. Genauso sagt das für Soldaten. Viel besser, christliche Soldaten ziehen in den Krieg, die werden die ihnen anvertraute Gewalt nicht missbrauchen, während Legionäre, Söldner, Berufssoldaten, die Lust an der Gewalt, am Morden haben, die stehen in der Gefahr, des Guten ständig zu viel zu tun, beziehungsweise des Bösen dann. Ja, ganz interessante, wichtige Gedanken. Da wird es einigen in der heutigen Zeit die Schuhe ausziehen, wenn sie das lesen. Aber es ist alles biblisch, menschlich, sehr, sehr klug und sehr gut durchdacht. Und ebenso klar sagt Luther umgekehrt, wer Krieg anfängt, Luther hat die Dinge ganz genau unterschieden. Wer Krieg anfängt, der ist im Unrecht. Der ist im Unrecht. Wobei es nicht formal darauf ankommt, wer die erste Kugel abgefeuert hat, sondern wer den Krieg will und provoziert. Denn, so sagt Luther, weltliche Obrigkeit ist von Gott nicht dazu eingesetzt, dass sie Frieden brechen und Kriege anfangen soll, sondern dazu, dass sie den Frieden bewirke und den Kriegführenden wehre. Deshalb gibt Luther den Soldaten im Blick auf ungerechte Angriffskriege die Weisung, wir hören wieder und staunen, wenn du gewiss weißt, dass er Unrecht hat, der Fürst, wenn er in den Krieg zieht, so sollst du Gott mehr fürchten und gehorchen als Menschen und sollst nicht Krieg führen noch dienen. Luther ruft explizit, was für einen Soldaten seiner Zeit wahrscheinlich mit hoher Gefahr die Todesstrafe nach sich zog, zur Befehlsverweigerung auf, wenn ihn sein Herr in einen ungerechten Krieg schicken wollte. Und Luther begründet es, sagt, hier darf und soll der Soldat den Befehl verweigern, denn du kannst da kein gutes Gewissen vor Gott haben, wenn du dich an einem ungerechten Krieg beteiligst. Im Vertrauen auf den lebendigen Gott soll der Soldat dann mutig und zuversichtlich alle Folgen seiner Befehlsverweigerung tragen. Um Gottes Willen lass dahinfahren, was dahinfährt, sagt der Freiheit, Verlust des Lebens, des Lohns, der gesellschaftlichen Achtung. Lass fahren dahin, sie haben's keinen Gewinn. Sagt Luther mit Verweis auf Matthäus 19, 29 weiter. Wer um meinetwillen Haus, Hof, Weib und Gut verlässt, der soll's hundertfältig wiederkriegen. Muss man doch solche Gefahr auch in allen anderen Werken gewärtigen, wo die Obrigkeit zwingt, Unrecht zu tun. Wir sehen, wie der passive Widerstand für Luther die selbstverständliche Pflicht eines jeden Christen ist. Der passive Widerstand gegen Unrecht. Der Christ darf sich, selbst wenn es ihm seine Vorgesetzten gebieten, der Christ darf sich am Unrecht nicht beteiligen. Und muss dann auch alle möglichen Konsequenzen dulden und sich darauf einstellen. Aber das darf ihn nicht davon abhalten, seinem Gewissen vor Gott zu folgen. Das zu tun, womit er ein gutes Gewissen vor Gott haben kann. Ob die Einmischungs- und Destabilisierungskriege in Libyen, Syrien, Irak, Afghanistan etc. gerechte Kriege sind und waren, wird man mit Fug und Recht bezweifeln dürfen. Ich muss im Erdkundeunterricht einst sehr tief geschlafen haben, als die deutsche Grenze am Hindukusch behandelt wurde. Nein, liebe Geschwister, Reden wie Deutschlands Freiheit wird am Hindukusch verteidigt, sind billige Rechtfertigungsversuche, offenkundig ungerechter Kriege. Und die ganze Welt leidet unter dem Unheil, das durch diese ungerechten Kriege hervorgebracht wurde. Ganz anders sieht das aus, wenn ein Land von Fremden überfallen und bedroht wird. Dann umgekehrt ist es ein sträfliches und zutiefst unbiblisches Versagen der Regierung, wenn sie die Grenzen des Landes und damit die Sicherheit des eigenen Volkes nicht schützt. Es ist ein sträfliches Versagen, wenn sie ihre Bundeswehr nicht in einem wirklich verteidigungsfähigen Zustand erhält, wie auch die Polizei von Fremden unterwandern lässt und die Sicherheitslage dadurch von innen heraus gefährdet und destabilisiert. Und zu guter Letzt dann noch Streitkräfte, die im Inland zum Schutz der Grenzen und der Bürger dringend benötigt wären, zu ungerechten Kriegen oder zur Vorbereitung solcher ins Ausland verlegt. Da handelt die Obrigkeit stracks gegen das ihr von Gott gegebene Gebot, ihr eigenes Volk zu schützen mit Militär und Polizei. Dazu hat sie das Schwert. Wo die Regierung hier versagt, ihr Volk zu schützen und seine Sicherheit zu gewährleisten, da weist Luther darauf hin, dass es auch untere Obrigkeiten gibt. Da hatte ich letzten Sonntag schon darauf hingewiesen. Als untere Obrigkeiten haben alle Familienväter das Recht, ihre Angehörigen und Nachbarn zu verteidigen, wenn sie in Abwesenheit der staatlichen Schutzmacht angegriffen werden. Auch das ist ganz wichtig, dass Luther sagt, Obrigkeit ist nicht einfach irgendwo Staatsgewalt ganz da oben. Obrigkeit ist in der Verantwortung vor Gott jeder, der in irgendeiner Weise Verantwortung für andere Menschen hat. In diesem Beziehungsgeflecht ist er eine untere Obrigkeit. Er ist nicht die oberste. Er ist eine weiter unten angesiedelte Obrigkeit, für die aber in seinem Beziehungsgeflecht die gleichen Grundsätze gelten wie im großen Zusammenhang. Auch das ist ganz wichtig zu verstehen. Das heißt, auch wir als Familienväter können unsere Verantwortung für unsere Familie nicht einfach an den Staat delegieren. Wenn der Staat versagt, sind wir als Familienväter gefordert, in diese Lücke, in diese Bresche zu springen und es unsere zu tun. Nun kam nach dem letzten Sonntag noch die berechtigte Frage, wie sieht das aber aus bei einem Angriff von Seiten des Islam? Denn ich hatte ja letzten Sonntag mit Nachdruck darauf hingewiesen, in geistlichen Dingen darf keine Gewalt angewendet werden. Und wenn ein Muslim angreift, einen Christen aus Glaubensgründen, dann vermengen sich ja die geistliche und die äußere Dimension. Und in geistlichen Dingen soll Gewalt keinen Platz haben. Die Antwort, dass das so ist, dass in geistlichen Dingen keine Gewalt angewendet werden soll, bezieht sich aber auch nur ausschließlich auf die geistliche Ebene dieser Auseinandersetzung. Ja? Ich darf niemand mit Gewalt meinen Glauben aufzwingen wollen. Darum geht's. Und das hat Luther auch seiner Obrigkeit damals heftigst abgesprochen, ein Recht dazu zu haben. Wo es aber um einen Angriff auf Leib und Leben geht, auch wenn der religiös motiviert ist, ist trotzdem die rein äußere, die rein geistliche Ebene verlassen und dann dürfen sich auch Christen auf der materiell-physischen Ebene wehren. Der Fehler des Petrus, den wir letzten Sonntag schon im Garten Gethsemane gesehen haben, wie er dem Malchus das Ohr abhaut, war nicht, dass er Jesus vor unrechter Gewalt schützen wollte. Sein Fehler war erstens, dass er den heilsgeschichtlichen Moment falsch eingeschätzt hat und zweitens, da kommt die rechtliche Situation dazu, Es waren ja Kriegsknechte des Hohen Rats. Ich vermute, dass Jesus ihn auch deshalb so scharf getadelt und sofort dem Malchus das Ohr wieder angeheftet und angeheilt hat, um den Schaden sofort wieder gut zu machen. Es waren Kriegsknechte des Hohen Rats. Und der Hohe Rat war gültige jüdische Obrigkeit. Das heißt, Petrus hat gegen seine Obrigkeit das Schwert gezogen. Das hätte er nicht dürfen. Wäre er von Muslimen angegriffen worden, die es damals noch nicht gab, wäre das eine völlig andere Situation gewesen. Zu so einer Situation, wenn wir etwa heute von muslimischen Attentätern auch um unseres Glaubens willen angegriffen würden, für solche Situationen, sagt Luther, konkret bezogen auf die damalige Zeit, wo sie von katholischer Seite Gewalt erfahren haben, wo es zum Kriege kommt, da Gott vor sei, so will ich das Teil, das sich wieder diese mörderischen und blutgierigen Katholiken zur Wehr setzt, bitte nicht auf Katholiken der heutigen Zeit übersetzen, sondern damalige Situation, zur Wehr setzt, will ich nicht aufrührerisch gescholten haben, noch schelten lassen, sondern will's gehen und geschehen lassen, dass sie es eine Notwehr nennen und will sie dafür aufs weltliche Recht und an die Juristen weisen. Denn in solchem Fall, wenn die Mörder und Bluthunde ja Krieg führen und morden, so ist's in Wahrheit kein Aufruhr, sich gegen sie zu erheben und zu wehren. Wir sehen, Luther argumentiert genauso, wenn die geistliche Ebene verlassen wird, und damals ging es um Religionskriege, da war die geistliche Ebene durchaus dabei, aber wenn die geistliche Ebene von den Angreifern verlassen wird, dann dürfen wir uns auch als Christen auf der weltlichen Ebene zur Wehr setzen. Auf dieser Grundlage haben sich die evangelischen Fürsten mit Waffengewalt gegen die Rekatholisierung gewehrt. Hätten sie das nicht getan und wäre nicht schließlich der schwedische König Gustav Adolf, den wir hier auf dem Bild als siegreichen Feldherrn sehen, mit seinem Heer den Evangelischen zu Hilfe gekommen, dann wären wir heute wohl alle noch römisch-katholisch und das Evangelium wäre für weitere Jahrhunderte unterdrückt worden. Und in dankbarer Erinnerung für dieses gewaltsame Eingreifen, etwa durch Gustav Adolf, wurde das Gustav-Adolf-Werk nach ihm benannt. Wir sehen an solchen Dingen, die Christenheit war sehr dankbar für den Einsatz von Waffen an der richtigen Stelle. Summa summarum, damit schließe ich ab, es ist durchaus von großer geistlicher Bedeutung, wie wir hoffentlich gesehen haben, diese Dinge einigermaßen grundsätzlich durchdacht und begriffen zu haben. Wir leben als Christen nicht allein in dieser Welt. Wir tragen nicht nur für uns, sondern auch für andere Verantwortung. Nicht nur als Familienväter, auch in vielen anderen Beziehungen. Wobei wir diese Verantwortung als Christen natürlich zuallererst im Gebet wahrnehmen und in der Verkündigung des Evangeliums. Da bewegen wir Gottes starken Arm. Und dieser starke Arm allein kann es letztlich auch verhindern, dass wir überhaupt in Situationen kommen, in denen wir dann über Notwehr und Ähnliches nachdenken müssen. Und darüber wollen wir den Herrn auch weiterhin bitten, dass er seinen starken Arm schützend über unserem Volk hält, über Europa, über unsere Gemeinde, über unseren Familien. Und wenn es dann doch anders kommen sollte, dann bleibt in allen Dingen das Wichtigste unser Vertrauen auf unseren himmlischen Vater. Denn egal, was die Zeiten bringen, wir wissen's nicht, er weiß es, egal was die Zeiten bringen, in seinen Händen sind wir als seine Kinder geborgen. Amen.